weltbewegende Thema. Das, was weltbewegend ist im Moment, das spürt ihr spätestens in jedem Zug, in jedem Bussinn. Und gleich denke ich, es gibt mehr als das. Und um das soll es eigentlich gehen bei weltbewegend. Ja, wir haben ja nicht den Anspruch, dass wir mit diesen Predigten die ganze Welt bewegen. Aber ich hoffe, dass wir etwas in deiner Welt bewegen können. Letztendlich nicht mehr, dass Gott in deiner Welt etwas bewegen kann. Da, wo vielleicht eben das weltbewegende Thema, aber auch andere Sachen, auch gerade so Themen, wie wir es vorhin gehört haben, wo wir dürfen merken, es ist ein lebendiger Gott, der in diesen Situationen mit drin ist. Weil es gibt so viele Krisen, so viele Nöte, so viele Sachen, die wir auch voneinander zum Teil gar nicht wissen, die uns bewegen, die uns schwer machen, die uns Not machen. Da ist eine Frau auf mich zugekommen. Sie hat unter Erschöpfung gelitten, Depressionen. Ihr Mann hat sie nicht verstanden, hat das Gefühl gehabt, tu doch nicht so schwierig. Auch viele in ihrer Gemeinde haben sie nicht ernst genommen. Sie haben das Gefühl, du lächelst doch gerne noch. Also so schlimm kann es gar nicht sein. Und viele sind in ihrer Krise wie vorbeigegangen. Und ich konnte auch nicht viel an ihrer Situation ändern. Einfach alles zuhören, beten. Und wirklich darum bitten, dass Jesus in die Situation hineinkommt und Veränderung, kann Neues schaffen. Am Schluss habe ich gesagt, ich kann dir nicht versprechen, dass deine Schwierigkeit schnell vorbeigeht. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass du nicht durch Schmerz, durch Not oder noch viel Schlimmeres durch musst. Aber ich kann dir Mut machen, bleib bei Jesus dran. Und wenn du ihm dran bist, wirst du ihn erfahren und erleben, wie er mit dir durchgeht. Und in dieser Zwischenzeit hängt die einfach an Jesus und mache ja nichts Dummes. Ein junges Paar kommt zu mir. Sie haben ihr ein Kind verloren. Gewisse sagen, ja, das passiert den meisten. Viele erzählen ihre Storys, wie sie ihr erstes Kind haben verloren. Und viele gehen an ihrer Krise vorbei, die sie im Moment haben, wo sie Not haben, wo sie leiden dran. Man kann sagen, ja, es ist noch vor dem dritten Monat passiert, aber sie haben etwas verloren. Und sie leiden darunter und sie darin ernst zu nehmen. Und ermutigen sie, beten für sie und sagen, bleibt der Jesus dran. Ich kann euch nicht versprechen, dass der Schmerz durch ein Gebet weggeht. Ich kann euch nicht versprechen, dass es noch ein paar Mal einhält. Auch bei einer weiteren Geburt. Aber ich mutige euch, bleibt dran an deinem Jesus. Und macht nichts Dummes, sondern haltet euch an Jesus fest und vertraut, dass er auch mit euch durch die Zeit durchgeht, auch wenn es nicht nur einfach ist. Oder ein Teenager sagt, ich kann beten für mich, ich muss mich entscheiden, zu welchem älteren Teil ich gehen soll. Zum Vater, zur Mutter. Ich kann es nicht mehr so miteinander. Und er ist völlig zerrissen, weiss nicht, wie soll ich umgehen mit dieser Situation. Was ist das Richtige? Enttäusche ich das eine oder enttäusche ich das andere? Ich kann auch nur zuhören, beten, sagen, hey, wir bleiben dran. Und sagen, komm, lass uns zusammen Jesus dranbleiben. Lass uns den Jesus immer wieder suchen. Lass uns durch die Situation durchgehen und erwarten, dass er einfach auch dich in dieser Situation richtig leitet. Und ich kann dir nicht versprechen, dass es einfach wird sein, dieser Weg. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass es einfach nur durch einen Umzug zu den einen oder anderen Eltern geklärt ist. Aber ich kann dir versprechen, dass Jesus wird bei dir sein wird. Und du aus dieser Situation wirst stärker rausgehen. Aber mach nichts Dummes in der Zwischenzeit. Bleibe dem Jesus dran. So viele Beispiele könnte man erzählen. Menschen, die in einer Krise sind, in einer Not, in einer Situation, wo sie nicht mehr wissen, wie geht es weiter.
Und ich kann versprechen, da wo Menschen Jesus dranbleiben, da werden sie nicht immer es nur einfach haben, aber Jesus wird sie durch diese Zeit begleiten und er wird sie anders aus dieser Zeit rauskommen, wenn sie wirklich an ihm dranbleiben und mit ihm durch die Zeit gehen. Wieso kann ich das versprechen? Weil ich es immer wieder selber erlebe zum einen. Selber durchbuchstabieren und sagen, ich bleibe trotzdem an Jesus dran, auch wenn ich manchmal in der Situation nicht verstehe. Und sagen, wieso jetzt das? Wieso das andere? Es gibt Situationen, da bricht eine größere oder eine kleinere Welt zusammen. Vielleicht bin ich jeder von uns. Und wir fragen uns, wieso? Und manchmal ist es so gut, die Frage wieder zu stellen und zu fragen, ja, wieso Gott lässt du das zu? Ich glaube, auch Zweifeln ist nicht falsch. Aber wenn es uns wieder zurück zu Jesus treiben darf, dann wird etwas Grosses daraus entstehen können. So habe ich mir auch in der letzten Zeit immer wieder müssen sagen, Frank, vielleicht wird sich nicht von heute auf morgen klären. Und der Sturm wird sich vielleicht in gewissen Bereichen nicht sofort legen. Und ich habe auch gelernt, es gibt oft schmerzhafte Prozesse. Aber ich merke bei mir auch bei anderen, die ich unterwegs bin und begleite, da, wo ich mit Jesus dranbleibe und da, wo ich nichts Dummes mache und mich von diesem Jesus abwende, sondern mein Vertrauen auf ihn setze, da ist Jesus gerade in solchen Situationen an mir dran, etwas zu verändern. Meinen Charakter zu prägen, mein Vertrauen zu stärken, letztendlich mich Jesus ähnlich zu machen. Es sind aber nicht nur meine Erfahrungen, sondern wir haben, wie es der Adrian schon gesagt hat, ein ganzes Buch voll von solchen Geschichten. Von Geschichten, wo Menschen in Krise sind. Und ich habe für die Predigtserie verschiedene Menschen, die ich mit euch anschauen möchte, weil sie mich einfach fasziniert haben. Weil sie mein Leben auch immer wieder geprägt haben. Und heute möchte ich, wie er es schon gesagt hat, mit einem Menschen anfangen, der echt schwierige Sachen erlebt hat. Wir lesen das ganz am Anfang auf der ersten Seite der Bibel, nämlich der Josef. Ein Mensch, der eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens ist aufgewachsen. Also, man könnte auch sagen, ein bisschen verwöhnter Schnösel ist er gewesen. Er hatte zwar noch 12 Brüder gehabt, aber die sind eigentlich beim Vater gerade echt ein bisschen links liegen geblieben. Und er ist verwöhnt worden nach Strich und Faden. Seine Halbbrüder, die haben nicht so viel gegolten. Und das hat er natürlich auch ausgekostet. Er bekommt von seinem Vater ein schönes Gewand, mit dem stolziert er rum. Nachher träumt es dem Kerl auch noch. Und er hat so schräge Träume, könnte man meinen. Und dort ist er immer in der Mitte, ins Zentrum und alles um ihn herum verneigt sich. Und der weiss nichts Besseres, als das der Bruder schon noch zu erzählen und sagt, Leute, mir hat es geträumt. Ich war eine Garbe und ihr seid auch Gerbeli gewesen. Und ihr glaubt es nicht, aber ihr habt euch auch von mir verneigt. Ich weiss nicht, wie er es erzählt hat, aber es ist, glaube ich, nicht so vorteilhaft übergekommen. Und das hat die Brüder wirklich in die Weissglut getrieben. Und nachher hat eigentlich die Krisenzeit von Josef angefangen. Er musste einen Tag mal seine Brüder besuchen im Auftrag vom Vater. Wahrscheinlich auch mal ein bisschen schauen, was richtig läuft, weil der Josef war schon einfach gut im Er hat einfach die Brühe warm gebracht, dem Vater, weil es so ist gelaufen, oder? Wo die Brüder nicht immer so erfreut waren. Das war wieder mal so eine Situation. Und das lesen wir im 1. Mose, im ersten Buch der Bibel, im Kapitel 37, Vers 18. Dort steht, seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Kaum hatte sie Josef erreicht, dann entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in einen leeren Brunnenschacht. Ich habe heute mal so einen Brunnen versucht aufzubauen und da drin ist er eigentlich. Ich habe gedacht, gerne noch ein Loch gemacht, aber ich habe gedacht, ich möchte unser Gebäudeverantwortlichen da nicht. Aber er war wirklich tief in einem Loch. Du hast keine Chance gehabt, dort rauszukommen. Er hat geschrien. Wir lesen nachher ein bisschen weiter, wie seine Brüder sich daran erinnern, wie er gewinselt in diesem Brunnen hat, wie er geschrien, sie sollen doch Gnade mit ihm erwarten. Und vor einer Sekunde auf die andere war die Krise da gewesen. Der Josef hat nicht damit gerechnet. Er ist nicht am Morgen zum Haus und denkt, ah, heute könnte sie sein Klettergestell noch brauchen, nehmen wir das auch noch mit. Die landen ja vielleicht in einem Brunnen oder so. Er ist unvorbereitet wirklich in diesem Brunnen gelandet und hat nicht ganz gewusst, wie ihm passiert. Der Brunnen wäre ja noch das eine gewesen. Brüder haben plötzlich etwas gemerkt. Auf einmal bewirkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Und plötzlich ist mir die Idee gekommen, wir werden unser Problem schnell los und werden noch reich dabei. Also reich vielleicht nicht, wir verdienen noch etwas. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Dann bist du schon mal im Brunnen gelandet, in einem Drecksloch hin. Weisst gar nicht, wie das passiert ist. Nachher hockst, wahrscheinlich ist er nicht gehockt, aber hinter einem Kamel hergelaufen, Richtung Ägypten. Sklav. Das verwöhnt ein Sündli und plötzlich Sklav. Wir idealisieren manchmal die Geschichte so, sagen, ah, der Josef hätte auf Ägypten können, ist ein bisschen Sklav gewesen, ist ihm aber noch gut gegangen dabei und nachher ist es dann noch besser gekommen. Aber uns mal in die Situation zu versetzen, was es hat bedeutet, Sklav zu sein, denn wirklich nichts zu sagen zu haben. Er hatte dann nachher den Vorteil, er ist in ein angesehenes Haus hineingekommen. Und dann konnte man sagen, ja, jetzt hätte er durchschnaufen. Aber die nächste Krise ist schon gerade gekommen. Nämlich die Frau von seinem Chef hat ein Auge auf ihn geworfen. Er war nämlich noch hübsch. Und die hat das Gefühl gehabt, mal ein anderer Mann im Bett wäre auch noch etwas. Sowieso nicht der. Und hat ihn gerade ins Bett zerren. Und der Josef hat gesagt, sorry, geht mir gar nicht. Und in dem Moment packt sie sein Kleid, er rennt davon und sie kann es dann nachher so darstellen, wie der hat mich verführen wollen, der hat etwas von mir. Und dann ist es vom Brunnen in Sklaverei und nachher ist es ab ins Gefängnis. Und auch Gefängnis, dann zumal sie sicher nicht die tollsten gewesen. Und da hockst du im Knast und denkst, hey, nochmal, wann hört das endlich auf? Wann wird es besser? Und das sind vielleicht auch unsere Situationen, vielleicht auch unser Brunnenerlebnis. Unser Brunnen ist wahrscheinlich nicht, dass wir irgendwo in ein Loch hineingehen. Unser Brunnen ist nicht, dass wir irgendwo in die Sklaverei kommen. Oder dass wir irgendwo in einem Gefängnis landen. Aber wir haben vielleicht eine Diagnose. Krebs. Vielleicht bist du gefangen in etwas anderem. Vielleicht ihre Sucht, vielleicht ihre Abhängigkeit. Vielleicht hast du Probleme am Arbeitsplatz, eine Krise am Arbeitsplatz, oder du weißt nicht mehr, wie dann die Monate die Rechnungen zahlen sollst. Vielleicht quält die Einsamkeit, vielleicht hast du einen Unfall gehabt. Auch Gefühl von Verlust, Gefühl von Zurückweisung, von Ablehnung. Es kann irgendetwas sein. Und es trifft in der Regel von einem Moment auf den anderen. Du hast es nicht gesehen, aber es ist plötzlich da. Das Klettergestell hast du gar nicht mehr einpacken können. Und es ist da und du hockst in diesem Brunnen oder in dieser Situation. Und das Dilemma ist in der Welt, dass wir eigentlich alle mit so Konflikten, mit Krisen, mit Nöten konfrontiert werden. Auf irgendeine Art wird es jedem Mal bereichen. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Die Frage ist eigentlich nur, wenn und wo. Die Frage ist, können wir das so als Christen so annehmen und sagen, mal, es kann sein, dass mal etwas passiert. Und auch gute Haltung, eine gute Haltung auf das zugehen. Oder wehren wir uns entgegen? Es gibt ja so eine schöne Theologie, ich weiß nicht, ob ihr die auch schon gehört habt. Ich habe immer wieder Menschen, die mit dem auf mich zukommen. Und ich wünschte, es wäre so. Also so auf Englisch heisst es so, from blessing to blessing, from glory to glory. Also von Segen zu Segen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich frage dann die Leute, was lesest du für eine Bibel? Also meistens lesen die gar nicht eine Bibel, die hören einfach irgendetwas und sind nachher an dem dran. Und ich frage mich, was liest du für eine Bibel? Wenn ich diese Bibel lese und ich habe Theologie studiert und weiss, dass die Bibel, die ich lese, eigentlich die ist, wo man keine Abstriche gemacht hat, sondern wo wirklich dem Wort entspricht, wo Gott uns gesagt hat, dann muss ich sagen, da lese ich ganz etwas anderes. Da steht nicht einfach, du bist gesegnet, deine Frau ist immer gut drauf, deine Kinder sind immer schön brav auf Kurs, dein Geschäft läuft immer nur gut, für Altersvorsorge musst du dir eh keine Sorgen machen. Es läuft einfach so wie in einem Guss. Ich kann euch sagen, in meiner Bibel steht ganz etwas anderes. Das zeigt uns auch die Geschichte von Josef. Wir leben alle in einer Welt, die uns Schwierigkeiten erreichen, auch als Christen. Der Josef durfte zwar eine Wende erleben, und ich bin erstaunt, wenn ich in sein Leben hineinschaue, wie er rückblickend auf die Zeit schauen konnte. Und das wünsche ich mir, dass ich in diesen Zeiten, wo ich Krisen habe, wie ein Josef in dieser Haltung leben kann, wie er gelebt hat. Sicher auch nicht von Anfang an beim Josef, aber am Schluss. Wenn wir nämlich fast 10 Kapitel hinterher blättern, dann entdecken wir da eine spannende Perspektive, die der Josef auf sein Leben hatte. 1. Mose 45, die Verse 3, folgende. Dass sie nämlich in dieser Zeit ist die Hungersnot, die er prophezeit hat, die ihm aus dem Knast rausgeholfen hat. Und er ist ja zweithöchster Mann geworden in diesem Land. Und er hat 7 Jahre hat er alles Getreide schön dennen da, ist verantwortlich gewesen, wo nachher die 7 Hungersjahre sind gekommen, haben plötzlich seine Brüder schon auch etwas von dem gehört, dass da die Ägypter irgendeinen schlauen Kopf vor dran haben und sind nachher ab auf Ägypten. Und kommen vor Josef. Und nachher gibt es ganz eine spannende Story. Leset mal wieder 1. Mose 37 bis etwa 50, dort leset ihr die Geschichte. Wo sie jetzt das zweite Mal kommen, ab 1. Mose 45, Vers 3, gibt sich der Josef seinen Brüder zu erkennen. Und der spüre ich etwas von einer unglaublichen Haltung, die der Josef einen Tag legt, wo er sagt, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm, sie brachten keinen Ton heraus. Klammer, die haben die Hose gestrichen voll gehabt. Also die haben auch gewusst, was passiert ist. Weil wir sagen, okay, das ist der, den wir in den Brunnen gefallen haben. Ist das der, den wir verkauft haben? Was macht der jetzt mit uns? Die sind nicht so, oh wow, unser Bruder, schön. Die haben einfach wirklich keinen Ton mehr rausgebracht. Und dann sagt er noch, kommt näher. Und ihr wahrscheinlich denkt, okay, dem noch näher kommen, ich weiß nicht, was passiert. Sie kamen zu ihm heran und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und jetzt so ein bisschen zerlösende Wort, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Okay, Gott oder Brüder, also Brüder haben ihn doch verkauft. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien überlebt. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Nicht ihr habt mich hier hingeschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben oder in anderen Übersetzungen, Gott hat es gefügt. Nicht Gott hat eigentlich das Böse gegeben, sondern, wie er nachher später sagt, im 1. Mose 50, 20, ihr gedachtet, das Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Nicht Gott war der, der das Böse wollte, sondern die Brüche. Aber Gott hat aus dem können sagen, daraus fliessen. Er hat es gefügt. Und ich merke immer wieder, wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich einen unglaublich übernatürlichen, weltbewegenden Gott habe. Er kann all die, ich würde jetzt mal sagen, all die Krisen, all die Ungerechtigkeit, all die Schmerzen. Ich würde sagen, unser Gott ist im Recycling-Geschäft. Er kann das Recyceln zu etwas Gutem machen. Die Frage ist, ob wir immer in der Krise das schon gesehen oder wahrhaben. Also ich nicht. Aber ich möchte immer mehr zu dieser Haltung kommen und sagen, vielleicht haben es da Menschen schlecht gedacht, vielleicht waren Situationen auch günstig. Aber ich möchte lernen sehen, Gott kann aus dem etwas Gutes machen, auch in meinem Leben. Wir sehen solche Situationen, die Nöte, die Krise, das Chaos. Gott sieht die Möglichkeiten. Wir sehen Gefängnis, Brunnen. Wir sehen Krankenhaus, Beziehungen, Arbeitsplatz, Wohnsituation. Und Gott sieht eigentlich, wir können fast sagen, an der Jobtraining, also, wo er sagt, hey, komm mit mir in die Situation rein. Lass dich formen von mir. Lass erleben, dass ich Gott bin, der zu dir steht und dich gerade in dieser Situation formen und prägen. Gott hat eine völlig andere Perspektive auf unsere manchmal mühsamen und notvollen Situationen. Und ich staune über einen Josef vom Schluss, dass er so sehen konnte. Und er gesagt, dir hat es zwar schlecht gemeint, aber ich habe einen lebendigen Gott, der es gut gemeint hat mit mir. Gott hat eigentlich das Überleben von seinem Volk, von dem zumal 70 Personen gesichert, und dass etwas Grosses können stehen, wie sein Volk von 1,5 Millionen Menschen, und er nachher auch wieder genial aus dem Land rausgeführt hat. Aber wenn wir mitten drin stehen, dann ist die Frage, an was halten wir uns? Und es gibt so viele Zusagen in der Bibel, dass wenn jemand kommt, hey, in einem christlichen Leben gehst du nur von Segen zu Segen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann denke ich, dann könnt ihr an euren Kühlschrank, an euren Pinnwand, die schön gestalteten Karten mit christlichen Versen, könnt ihr alle ködern. Braucht man nicht mehr. Wenn zum Beispiel Gott in Jesaja 42,3 sagt, das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen. Ja, du, also wenn ich von Segnung zu Segnung gehe, brauche ich sicher nicht so einen Vers. Aber wir erleben manchmal, dass wir wie ein geknicktes Rohr sind. Wir erleben, dass uns vielleicht manchmal das Feuer fast erlischt und dass wir irgendwo den Mut verlieren. Oder ab Psalm 50,15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Ja, Leute, die können auch streichen, brauchen wir ja nicht mehr, wenn wir nur noch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und ich frage mich manchmal, was für eine Bibel haben die Leute? Ich habe einen Gott, der bei mir ist. Ich habe einen Gott, wo ich sein Segen und seine Herrlichkeit darf in dieser Situation erleben. Aber es bewahrt mich nicht von Nöten. Und ich darf erleben, wie er selbst in solchen Situationen Gutes herausführt. Aber auf dieser Erde gibt es einen IS, es gibt Diktatoren, es gibt Ebola, neu gibt es Corona, es gibt noch viele andere Krankheiten, die uns Nöte machen. Aber ich traue Gott zu und ich erlebe es immer wieder, dass er aus Situationen, die ich am Anfang sagen musste, ist das ein Seich, ist das schwierig, plötzlich etwas Gutes macht. Ich habe heute ein kleines Anschauungsbeispiel noch mitgebracht und ich dachte, vielleicht wird das mit dem verständlich. Ich habe hier eine Kaffeemaschine mitgebracht, gefühlt aus dem 13. Jahrhundert. Und ich weiss nicht, viele von euch haben ja wahrscheinlich auch Kaffee gerne. Und wenn du Kaffee nicht gerne hast, dann denkst du, eine Teemaschine funktioniert auch. Und das, was hier rauskommt, das haben wir alle gerne. Ja, vielleicht nicht alle gleich, oder eben der Tee, oder was auch immer, kannst du auch ein anderes Getränk nehmen. Aber alles, was zu dem führt, dass es zu dem feinen Kaffee oder feinen Tee wird, ja, also jetzt zum Beispiel der mit der Milch, da wäre jetzt für meine Frau eher ein Problem, oder? Also das wäre eher eine Krise hier, wenn da zu viel Milch drin wäre. Manchmal erleben wir vielleicht auch so wie einen Tee oder wie einen Kaffeefilter, wo wir das Gefühl haben, jetzt müssen wir also wirklich eng durch. Also muss das unbedingt sein. Aber es braucht es. Und nachher gibt es dann noch die Kaffeebohnen. Also ich weiss nicht, wer von euch das schon mal eine Kaffeebohne probiert. Also das ist jetzt ein Sack vom Toni, die müssen wir unbedingt mal probieren. Ist nicht wirklich fein, oder? Aber das ist genau das, Also jetzt muss mir vielleicht meine Frau noch ein Glas Wasser bringen, dass ich mit dem zu Gang komme. Und dann merkst du nachher, merci viel, viel mal. Ah. Dann braucht es manchmal schon helfende und rettende Hände in so einem Prozess. Also, manchmal gibt es auch noch gute Sachen, es hat manchmal auch noch ein Gutes dabei. Oder? Das ist natürlich herrlich, gehört auch zu den Zutaten. Aber bis der Kaffee endlich mal ist, was er ist, hast du Gewisses erlebt und musst sagen, es war einfach nur schwierig gewesen. Es hat nicht eigentlich, ich kann nicht, also wieso sie jetzt die Kaffeebohnen essen müssen, hätte es ja können lassen, aber ich denke, aber es soll etwas von dem darstellen, so ist unser Leben. Und so denkt Gott. Er will das Beste für uns. Er will, dass wir am Schluss dürfen den feinen Kaffee trinken. Aber vielleicht braucht es manchmal schon, dass du auf etwas Bitteres beißen musst. Dass du vielleicht mal wieder einen Filter eng durch musst. Aber dürfen Jesus festhalten und sagen, hey, mit dem Gott möchte ich weitergehen. Ich möchte vertrauen, dass er mich hier durchführen kann. Und dass etwas Gutes darf rauskommen. Die Frage ist immer noch, wie komme ich durch? Wie schaffe ich das? Und ich möchte dir heute Morgen ganz kurz 4 Tipps noch mit auf den Weg geben. Für die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, für euch erzähle ich heute echt nichts Neues. Und für die, die Jesus noch nicht kennen und sagen, ja, ich bin erst so dran, lernen, den Kaffee zu entdecken. Für dich hat es vielleicht neue Sachen dabei. Aber ich möchte uns alle herausfordern, wirklich mal herzuhören und zu fragen, wo möchte Gott mich heute Morgen, wo möchte Jesus mich heute Morgen, wo möchte Gottes Geist mich heute Morgen berühren und sagen, hey, das ist dein Punkt. Dein Punkt, der dir hilft, in der Krise vielleicht ganz anders können, umzugehen. Und dazu bedingt es aber, dass wir Gott ernst nehmen. Ich merke immer wieder in der Bibel, dass Gott ein Problem hat, dass wir ihn oft zu wenig ernst nehmen. Also fang mal vor bei der Bibel an, dann merke ich, es hat immer wieder Leute gegeben, die zwar gesagt haben, ja, ist gut, und nachher gleich wieder selber ein bisschen gewurschtelt. Und da ist eigentlich die Frage, bist du bereit, heute Morgen Gott ernst zu nehmen? Auch gerade in diesen 4 Tipps. Weil da gibt es so Versen, die heissen, wenn wir regelmässig in Gottes Wort suchen, wird er dir helfen, dass du zwischen Bösem und Gutem kannst unterscheiden kannst. Und ich denke, ja gut, das schaffe ich ja irgendwie sonst noch. Ich habe ja gute christliche Erziehung genossen und mit dem lässt sich relativ viel machen. Oder wir haben am Freitag in unserer Serie-Kleingruppe sind wir noch einmal über diesen Vers nicht gestogelt, aber vielleicht gleich gestogelt. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Dann habe ich gesagt, Leute, in dieser Corona-Zeit, das grösste Gejammer, das ich von vielen Leuten gehört habe, war, wieso läutet mir niemand an? Und ich sage, Leute, wenn wir diesen Vers ernst nehmen, das, was du dir selber wünschst, du anderen. Genau, jetzt komme ich schon doppelt. Alles, was ihr wollt, das euch die Leute tun. Du selber. Ja, Leute, wir haben das auch telefoniert untereinander, weil jeder gesagt hat, das, was ich am liebsten will, mache ich jetzt für alle anderen. Und ich frage mich, nehmen wir das ernst, was hier steht? Also, wir waren fast den ganzen Abend am Vers dran, wo wir plötzlich haben gemerkt, okay, ich könnte etwas mit unserem Leben zu tun haben. Wir lesen manchmal so Sachen und denken, oder wenn du dein Leben verlierst, dann wirst du es gewinnen. Ja, ich habe mein Leben schon noch gern. Und sage gerne noch selber, was durchgeht. Lass es ganz los. Es sind so Versen, die wir auch nicht einfach tun müssen, sondern aber immer wieder vor Jesus bringen und sagen, so wie wir es vor am Abschluss von der Serie haben gehört, 2 Wochen vor Bergpredigt, dass Jesus uns erreicht, unserem Herz uns auch Kraft schenkt, das wirklich zu leben. Fangen wir mal mit dem ersten Tipp an. Und ich glaube, es ist der meist missachtetste Tipp von der Christenheit. Und hat etwas mit der Bibel zu tun. wo Gott Jesus selber in der Bibel sagt, du musst dich einfach in diesem Wort auskennen. Es ist wichtig, dass du dort drin Gott suchst. Ich weiss, es ist nichts Neues und ich werde es wahrscheinlich auch noch manchmal erzählen. Aber gerade für unsere Brunnensituationen ist es wichtig, dass wir Gottes Wort kennen. Seit einiger Zeit begleitet mich jetzt der Vers aus Hebräer 13,5. Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Also mein Problem ist nicht so riesig, aber hat mir einfach gut getan, ich bin da täglich, manchmal stündlich am Durchbuchstabieren und sage, Gott, du hast mir versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Und das ernst zu nehmen, gerade in Brunnensituationen, und immer wieder Gott vorzuhalten, zu sagen, du hast mir das versprochen, ich will das jetzt erleben. Und es geht manchmal nicht immer gleich schnell. Oder du hast mir einen Geist gegeben, nicht von der Furcht, sondern einen Geist von der Kraft, von der Liebe, von der Besonnenheit. Der ist da. Angst, du musst weichen. Christus, du lebst in mir. Danke dafür, aus dieser Kraft leben, dass ich nicht Angst haben muss. Danke, dass du gegenwärtig bist. Um Josua gibt er ja so ein bekanntes Wort, wo er sagt, denke Tag und Nacht über die Gebote nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Gott möchte uns ermutigen, uns das erinnern, was er uns geschenkt hat. Das, was in unserem Leben durch Christus schon vorhanden ist. Aber manchmal wissen wir gar nicht das, was wir schon haben. Sondern wir streben nach etwas, wo ich muss sagen, hey, das ist auch schon vorhanden. Es lebt in dir. Lebe aus dieser Kraft. Hängt immer wieder an Gott. Mir hat eine Geschichte herausgefordert von einem Pastor. Der ist aufgrund einer falschen Medikamentation hat er innere Blutungen bekommen. Und als er es gemerkt hat, hat eine Frau sofort ins Spital gefahren. Und der Arzt hat gesagt, wir haben jetzt noch genau 2 Stunden Zeit. Wenn wir die Blutung stoppen können, überlebt er. Wenn nicht, dann überlebt er nicht. Und er ist allein in OP gefahren worden. Er war bei Bewusstsein und hat einfach nichts anderes gewusst. Er hat gesagt, also ich fange mal an, quasi bei Adam und Eva, all die Verse aufzusagen, die ich in meinem Leben auswendig gelernt habe. Und dann kommt er zu einer Stelle, Hesekiel 16,6. Ich frage mich echt bis heute, wieso du so eine Stelle auswendig lernst. Aber er hat die gekannt. Und dort steht, ich kam an dir vorüber und sah dich hilflos und blutverschmiert am Boden liegen. Da sagte ich zu dir, du sollst am Leben bleiben. Boah. Er hat die Stelle gehört und hat gesagt, das ist meine Stelle. Also ich weiss nicht, ich würde die Stelle jetzt auch jetzt nicht einfach auswendig lernen, aber vielleicht bleibt es dir auch in Erinnerung, Hesekiel 16,6. Du sollst am Leben bleiben, auch wenn Blut verschmiert, er vor allem innerlich. Und er hat einfach gerungen und gesagt, Herr, ich nehme das, die Verheißung, zwar im anderen Zusammenhang, aber ich möchte es für mein Leben in Anspruch nehmen. Du willst, dass ich im Leben bleibe. Nach 2 Stunden hat es die Blutungen gestoppt und er ist wirklich gerettet worden. Aber wisst ihr, was mir dann durch den Kopf gegangen ist? Und ich muss sagen, ich habe auch meine Bibelverse, die entweder im Büro hängen oder wo ich in meinem Natel immer gewisse Versen aufschreiben, die mir wichtig geworden sind, die ich immer mal wieder vornehme, wenn ich merke, oh, jetzt brauche ich Ermutigung. Aber ich muss sagen, wenn du im OP liegst oder wenn du im Brunnen hockst, ja, dann hast du in der Regel das Natel nicht noch schnell zur Hand. Du kannst sagen, okay, welcher Vers würde jetzt gerade passen? Sondern dann bist du froh, wenn du etwas von dem in deinem Herzen hast, was Gott in seinem Wort uns verheißen hat. Und darum in guten Zeiten anfangen, unsere Seele zu futtern. All die guten Worte, die Gott uns gibt, mitzunehmen, auswendig zu lehren. Und der nicht zuletzt auch nicht nur sein Wort lehren kennen, sondern für mich ist eben so wichtig, auch Gottes Charakter lehren zu kennen. Wer der Gott ist. Immer wieder zu staunen über das, was Gott Gutes will. Was für einen Gott das wir haben, wo wir uns gerade in solchen Situationen dürfen anvertrauen. Ich habe gerade vor einer Begebenheit gehört, wo ein Vater zu seiner Familie musste kommen und verkünden musste, dass der älteste Sohn bei einem Autounfall umgekommen ist. ja, wie machst du das? Ich habe echt gestaunt, wie der Vater das gemacht hat. Er ist zu seiner Familie. Er hat gesagt, Leute, ich habe einen Wunsch. Lasst uns mal alle an den Tisch sitzen und ich möchte, lasst uns mal aufschreiben, was macht Gott alles Gutes? Was hat Gott alles Gutes in unserem Leben gemacht? Alle haben all das aufgeschrieben, all das Gute, was Gott in ihrem Leben hat gemacht. Und dann hat er gesagt, jetzt muss ich etwas mit euch teilen, das ich nicht verstehe. Das ich auch im Moment Gott noch nicht verstehe. Aber ich möchte dem festhalten, was wir jetzt aufgeschrieben haben. Heute ist euer Bruder beim Unfall umgekommen. Und sie konnten dem festhalten und sagen, wir haben doch einen Gott, der gut ist. Wir haben so viel aufgeschrieben. Und es hat der Umgang, die Krise war gleich da, aber es hat den Umgang etwas einfacher gemacht, weil sie konnten auf diesen Gott schauen und sagen, dieser Gott meint es gut mit uns. Aber wieder Josef, die Welt meint es böse. Aber selbst aus dieser Situation kann Gott etwas Gutes werden. Und der Segen sehen wir oft nicht gerade von heute auf morgen. Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie werde ich mich von dir abwenden. Oder für mich auch ein wichtiger Vers. So sicher wie morgens die Sonne aufgeht und im Herbst und Frühjahr der Regen die Erde tränkt, so gewiss wird er kommen und uns helfen. Die Hilfe, mit der immer wieder dürfen zu rechnen. Aber das musst du irgendwo in dir haben. Und ich merke manchmal, wir sind christliche Analphabeten, die das wie im Intus haben. Und dann verwundert es mich nicht, wenn sie in meinem Leben, weil ich auch in deinem Leben manchmal etwas tiefer angeht, wo du wie kein Schutznetz hast, musst du sagen, hier ist ein Gott und der verhält. Und wichtig ist auch in Situationen nicht nur zu wissen, dass wir für einen Gott haben, sondern auch dürfen zu diesem Gott wirklich zu ringen und zu flehen, dürfen vor ihm auf die Knie zu gehen und dürfen den anzuschreien. Manchmal haben wir auch das wie verlehrt. Es geht nicht nur von Segen zu Segen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Auch wenn wir die in diesen Situationen in meinen Augen dürfen erleben. Wir haben ein ganzes Buch mit Klagelieder. Klagelieder. Und wir haben noch viele Klagepsalmen. Ich frage mich die Leute, wenn es uns nur gut ging, selbst als Christen, wieso hat es so viel von dem Klagen in der Bibel? Weil Gott sagt, kommt zu dem, bringt es. Entlastet eure Seele, wenn es euch irgendwo in eine Not hineintreibt. Und ich merke, das sind ja auch so ein bisschen die unheiligen Momente, selbst in meinem Büro, wo ich manchmal sage, oh, jetzt also, sorry, geht gar nicht mehr. Wir haben manchmal das Gefühl, wir müssten es noch irgendwie ein bisschen versuchen und sagen, Gott, ich bin jetzt in einer Situation, es ist ein bisschen suboptimal. Könntest du nicht? Nein, lass einfach raus. Klagelieder. Wir dürfen zu dem Gott kommen, wie wir sind. Und nicht nur innerlich. Gott kennt dein Herz schon lange. Du musst nicht irgendetwas sagen, ja, das ist so ein bisschen, sondern du darfst es rauslassen. Und das Letzte, was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist, wo auch die Corona-Zeit etwas von dem gezeigt hat, man merkt, wer Freunde hat und wer nicht. Und gerade wenn du im Brunnen hockst, wenn du vielleicht einen hast, der dir die Hand anreckt und sagt, hier helfe ich dir raus. Oder wo Gott dir jemanden schickt, ist etwas vom Wertvollsten. Aber das heisst, du musst vielleicht einem anderen auch sagen, dass du im Brunnen hockst. Das erkennt nicht immer jeder. Und dort merke ich, wir haben das auch gerade in dieser Serie-Gruppe angeschaut, wo wir uns sagen, wir tun uns so schwer, nicht nur, weil wir Christen sind, sondern weil es von unserer Kultur auch so her prägt ist, Hilfe anzunehmen. Mal jemandem zu sagen und zu sagen, du, ich hocke jetzt wirklich. Monika könnte das Lied singen vom Help Point, bis sie dann bei Monika landen. Also die bei Monika landen, sind dann die, die sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Aber auch können sagen, hey, hier ist Power da. Hier ist eine ganze Gemeinde da. Kann ich jeder gerne gleich und überall gleich helfen? Aber ich glaube, es ist gut, im Kleinen, wie nachher auch im Grossen, dürfen Freunde zu haben. Und das ist das, was Jesus uns anbietet. Und in der Situation dürfen andere eine Sicht geben. Und ich glaube, diese Sachen, wenn du die in dein Leben einbeziehst, dann kann es dir Halt geben in deinem Leben. Es wird dir Halt geben in deinem Leben, weil man einen lebendigen Gott hat. wenn du das noch gar nicht kennst. Vielleicht ist heute Morgen die Möglichkeit, dass du sagen, ich möchte mich auf diesen Gott einlassen und den Halt und die Kraft von ihm erleben. Manchmal sind es auch Lieder, die uns durch solche Situationen durchtragen. Und ich möchte mit Mariana zusammen und David euch einen Song singen, den wir sicher jetzt schon gefühlt ein halbes Jahr. Wir haben ihn schon lange mal übersetzt und wo etwas von dem zum Ausdruck bringt. Kraft in schweren Zeiten. Und uns wirklich immer wieder dürfen auf Jesus orientieren, uns an seinem Wort halten, entdecken, wer er ist, zu ihm zu schreien, wie wir sind, aber auch dürfen das mit Freunden zusammen zu teilen. Da liegt Kraft drin. Und bevor wir miteinander das Abendmahl feiern und bewusst auf diesen Jesus schauen, möchten wir euch den Song vortragen, der etwas von dem zum Ausdruck bringt, Kraft in schweren Zeiten. Weil es letztendlich der Gott ist, der selbst in diesen Krisenzeiten uns jubeln kann. Vielleicht nicht immer gleich, aber wo wir dürfen wissen, es ist ein Gott, der mit uns geht. Und das wünsche ich mir, dass wir gleich wie ein Josef dürfen immer wieder auf unseren Lebensabschnitt zurückschauen und sagen, die Welt, die Umstände haben es böse gemeint. Aber Gott hat einen wunderbaren Kaffee oder wunderbar etwas herausgeführt, wo ich mich durfte verändern, wo ich durfte reifen im Ganzen oder wo in der Situation etwas Wunderbares entstehen durfte. Lasst uns miteinander auf diesen Song hören.